Sag mal, woher kommt ihr denn jetzt genau? Also ich habe gelesen Berlin, Dresden, Hamburg. Was ist es denn jetzt?
Also Hamburg gibt es nicht mehr. Aus Hamburg kam unser alter Bassist. Und genau, jetzt haben wir Hendrik am Bass und der kommt aus Berlin, genauso wie ich. In Berlin haben wir uns auch kennengelernt, Hendrik und ich. Aber er ist später zur Band dazugestoßen. Also ich habe erstmal Micha und Dirk, die beiden Jungs, in Dresden kennengelernt. Da haben wir zusammen studiert und haben die Band gegründet, waren dann so 4 Jahre oder so mit Ben unterwegs. Und der ist letztes Jahr gegangen, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und dann haben wir Hendrik dazu geholt.
Habt ihr mit Dresden noch zu tun? Also, wo lebt ihr jetzt alle? In Berlin, nehme ich an.
Ja, in Berlin, alle.
Also, ja, wir ab und zu spielen wir halt dort in Dresden. Ich glaube, Dirk ist derjenige, der noch am meisten mit der Stadt zu tun hat, weil er ein Jazz-Trio hat mit 2 Jungs aus Dresden. Ja.
Ja, also wir haben auf jeden Fall Freunde und sind da relativ gut vernetzt.
Ja.
Genau. Insofern haben wir noch was mit Dresden zu tun, aber wir leben da nicht mehr.
Aber wir haben auch viele Freunde, die mit von Dresden nach Berlin gezogen sind,
Ja.
so nach und nach.
Stimmt. Gibt es da schon Pegida-Flüchtlinge?
Oh, das
Nee,
ist
dafür ist noch
zu
zu
aktuell.
frisch.
Aber es wird heftig drüber diskutiert,
Ja, also
natürlich.
wie nehmt ihr das so wahr? Wie kriegt ihr das mit? Weil ich denke, wenn man da mal gelebt hat und die Stadt auch liebt,
Na, traurig.
ist es besonders
Ist
traurig.
traurig.
Ja, na, und über Facebook natürlich, weil wir viele Dresdner Freunde haben, die dann halt irgendwie auf Facebook Sachen
Teilen
schreiben.
und Aktion starten.
Ja, es ist schon natürlich irgendwie blöd, dass das jetzt so ein negatives Bild ist, was von der Stadt rüberkommt. Also die Leute, die Dresden eben nicht kennen, die da noch nie waren oder so, wenn die jetzt denken, das ist irgendwie so ein blödes rechtes Moloch oder sowas, dann ist das natürlich schade. Also wir haben uns, glaube ich, alle wohl gefühlt in Dresden und haben da gerne gewohnt in der Zeit, wo wir da waren. Ja, und ich glaube auch, dass das natürlich, also vielleicht hat es auch seine Gründe, warum es in Dresden jetzt so groß geworden ist. Es kann sein, das kann ich jetzt nicht so überblicken, aber ich glaube, dass da jetzt auch viel Pegida-Tourismus stattfindet und dass ganz viele Leute aus dem Umland und überhaupt auch von weiter her jetzt extra anreisen, um da montags hinzugehen. Und das zeichnet dann natürlich auch ein verzerrtes Bild von der Stadt. Also ich glaube nicht, dass jetzt aus Dresden alleine 30.000 Leute dafür von Pegida mobilisiert werden. Ja.
Ja, aber Sachsen an sich und gerade da die ländliche Region oder nicht urbane Region ist ja schon berühmt berüchtigt für die
Ja,
Neonazi-Szene.
klar.
Das kommt ja schon
Erzgebirge unter
irgendwie, genau,
anderem,
Erzgebirge,
ja.
Ja, es
Sächsische
sind halt auch, ich
Schweiz.
denke mal, nicht nur so Neonazis in dem Sinne, sondern viele Leute, die einfach sehr konservativ sind und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen borniert, dadurch, dass sie nicht viel andere Kulturen kennen. Also so gerade im ländlichen Raum in Sachsen gibt es einfach kaum Ausländer oder Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer man das dann nennt. Und viele Menschen neigen ja schon dazu, erstmal einfach Angst zu haben
Dem
vor
Fremden.
Dingen, die sie nicht kennen, genau. Ob das jetzt Ausländer sind oder Schwule oder Behinderte oder was auch immer, alles, was man dann nicht kennt, macht einem erstmal Angst vielleicht. Ich weiß es
Dazu
nicht.
kommt ja auch die mediale Berichterstattung darüber. Also
Ja.
da wird ja auch irgendwie was mobilisiert. Also jetzt gibt es zwar auch so ein paar Gegentrends, aber so gerade in den letzten Jahren, auch dieses, es kann ständig irgendwie, heute, erst vorhin haben wir wieder was gehört, dass irgendein 20-Jähriger versucht hat, irgendeinen Anschlag aufs Pentagon oder was war das?
Ja, in
Zu
Washington.
planen, genau. Und der auch,
Oh, aufs Kapitol.
aufs
Aufs
Kapitol,
Kapitol,
genau,
genau.
richtig, genau. Genau.
Ja, es wird natürlich extrem viel negativ berichtet, auch über den Islam, die ganzen letzten Jahre. Also so, das ist schon jetzt, ich finde es gar nicht so verwunderlich, dass es da so viel Zulauf gibt. Ja. Leider. Ich habe ja auch Migrationshintergrund. Und ich gefährde,
Stimmt.
glaube ich, auf jeden Fall niemanden hier. Aus der Türkei kommt mein Papa.
Stimmt, das hatten wir schon mal besprochen.
Ja.
Ja, Kilic.
Und der,
Klingt gleich
also,
erstmal.
ich habe auf jeden Fall auch noch nicht beobachten können, dass der versucht hat, irgendjemanden zu islamisieren. Deswegen. Naja.
Du trägst auch keine Burka, kann ich
Ich
hier
trage
so
keine Burka. Auch nicht auf der
bezeugen.
Bühne.
Ja, Pretty Mary Kay. Geht zurück auf den Song von Elliott Smith. Ein ganz fantastischer, ja, Songwriter, leider zu früh gestorben. Da gibt es ja auch viele Gerüchte um ihn. Hat er sich jetzt umgebracht oder nicht? Und aber was verbindet euch oder dich? Was nicht, was verbindet euch
Ich glaube, die
mit
stärkste
ihm?
Verbindung hat Micha
Zu Elliott
zu
Smith.
ihm in der Band, ja.
Ja. Ich glaube, ich bin auch auf den Bandnamen gekommen, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich dachte eigentlich, weil Miriam Killich, Mary K., ist ja klar. Und dann gibt es halt diesen Song Pretty Mary Kay von Elliot Smith. Oder eigentlich zwei sogar. Eigentlich gibt's, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich diesen einen, der auf dem Figure 8 Album drauf ist, der so ein bisschen bombastischer ist, aber es gibt noch so einen anderen, den er vorher nicht veröffentlicht hat, und den finde ich eigentlich schöner. Also, genau, ja.
Der ist ein bisschen melancholischer, ne?
Ja, also was uns damit verbindet in erster Linie ist, dass wir alle riesige Elliot Smith Fans, glaube ich, sind, oder? Kann man das sagen?
Ja.
Und ja, und natürlich auch so die, naja, diese Melancholie irgendwie, die in den Songs drin ist, oder einfach das,
ja, und das
ja, diese Stimmung, auch. Diese Stimmung, dieses, ja, Understatement.
Finde ich schon auch, ja. Also seine Sicht auf die Welt, wie er Musik macht und so, ich glaube, das, oder gemacht hat, das eint uns schon auf eine Art.
Und auch, dass es so persönlich ist irgendwie alles. Also die Texte von ihm zum Beispiel sind immer sehr auf ihn bezogen und persönlich und so, und mich packt das irgendwie schon.
Und bei euch ist es auch so, die Lyrics, zumindest die ich gelesen habe, sind auch, geht's eher ums Private, ne? Also wir haben jetzt gerade über Pegida gesprochen, aber ihr singt jetzt nicht über politische Strömungen, oder?
Also, ja, es ist jetzt keine politische Band, würde ich nicht sagen. Also ich ab und zu, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man schon, glaube ich, auch was raushören. Aber die Texte sind schon eher persönlicher. Also es geht jetzt nicht unbedingt immer um mich, aber viel um zwischenmenschliche Beziehungen, über auch andere Leute vielleicht, die mir nahestehen, die, genau, für die mir irgendwie wichtig sind, oder ja, also so Menschliches, ganz viel Menschliches ist drin in den Texten.
Häufig genannte Stichworte, worum es gehen soll, ist ja Trennung, Abschied, vielleicht auch so sich auf eine Reise machen, so auf die Reise begeben.
Ja, genau. Das trifft zu, auf jeden Fall. Also jetzt nicht nur, aber das sind auf jeden Fall Themen, mit denen ich mich irgendwie in letzter Zeit viel auseinandergesetzt habe. Einfach, ich weiß nicht, also Abschied und Trennung, das muss ja nicht immer gleich was total Schlimmes sein oder was mit Tod oder so zu tun haben. Kann ja auch sein, dass man sich irgendwie von einer bestimmten Lebensphase verabschiedet, zum Beispiel. Ja, oder von Menschen vielleicht, die mal wichtig waren, und dann verändert sich so eine Beziehung irgendwie über die Jahre. Vielleicht enge Freunde, die man irgendwie einfach aus den Augen verliert oder die einem irgendwie so durch die Hände flutschen. So Sachen, genau, das beschäftigt mich. Ja.
Und das schafft dann auch Identifikationspotenzial. Vielleicht für unsere Generation, also Leute, die in diesen Umbruchsphasen sind nach dem Studium und wie geht's weiter, wo lebe ich, mit wem, was mache ich?
Ja, ich glaube, das hat man ja immer, also das hört ja nie auf, und manchmal kommt sowas ja auch unerwartet. Also du hast gesagt, es klingt alles so ein bisschen nach Reise und so, und ich finde, also das ganze Leben ist ja eigentlich wie eine Reise. Man entwickelt sich ja selber die ganze Zeit weiter, und auch das um einen herum entwickelt sich irgendwie weiter, und man ist eigentlich immer wie im Ruderboot auf so einem Fluss, der sich irgendwie schlängelt und so durchs Leben windet. Und eine Bekannte von mir hat mal gesagt, es klingt zwar ein bisschen esoterisch, aber ich finde es ganz gut, das Leben ist wie ein Fluss. Es geht mal nach links, mal nach rechts, und mal ist es auch ungemütlich, aber es geht immer vorwärts, es geht nie zurück. Also der Strom fließt immer in eine Richtung. Und so, oh, jetzt wird es ja richtig philosophisch.
Ja, los, weiter.
Genau, also so sehe ich das irgendwie auch, und so, ich glaube, so entstehen die Texte halt auch immer. Es gibt immer irgendwas Neues, worüber man schreiben will.
Ja, das Ruderboot, so heißt ja auch das neue Album, Rowboat. Du hast es jetzt, eine Interpretationsmöglichkeit genannt, also dass man dann auf dem Fluss des Lebens daher paddelt. Mit Ruderboot verbinde ich aber auch, dass es sehr beschwerlich ist. Also es ist kein Motorboot oder ja, keine Yacht. Es ist einfach handmade und Muskelkraft.
Genau, ja, das ist auch so die zweite oder eigentlich so die Hauptbedeutung, die das jetzt für uns hatte in Bezug auf das Album. Ne? Dass wir eben alle in einem Boot sitzen und zusammen rudern und versuchen, möglichst im gleichen Takt auch zu rudern.
Ja, und dass man auch nur so und so viel machen kann, eigentlich aus eigener Kraft in so einem Ruderboot. Man kann jetzt keine großen Sprünge machen, das ist dann immer, man ist angewiesen auf äußere Umstände eigentlich, ob es jetzt einen Sturm gibt oder was weiß ich, ob wieder Wellengang ist, also das kann man nicht beeinflussen. Wir, als wenn man sich das jetzt vorstellt, dass wir vier in diesem Ruderboot sitzen und quasi als Band, klar, so rudern die ganze Zeit, am Ackern sind und irgendwie haben es nicht so wirklich in der Hand, wo das Ruderboot dann ankommt, sagen wir es mal so.
Und die Bewegungsabläufe sollten harmonisch sein, sonst fährt man eben nur Kurven und nicht geradeaus.
Das stimmt.
Also asynchron rudert. Also ich kenne das vom Kanufahren, das ist sehr schwierig, schnell voranzukommen und in einer geraden Linie voranzukommen vor allem.
Sehr komplexer Prozess, genauso wie eine Band.
Genau.
Das Cover habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal so ganz bewusst gesehen. In der Stadt überall hängen Plakate mit dem Cover, da kann man sich nochmal ganz genau angucken.
Das ist ja schön.
Also es ist so ein bisschen zweigeteilt, ist so eine horizontale Linie, wenn man so will. Und oben auf der oberen Hälfte, also ist eine Wasserschicht und da sitzt die Miriam in diesem Ruderboot. Und unten drunter, das ist wie so eine versunkene Stadt.
Ja.
Im Aquarium. Also es gibt ein paar Goldfische und dann so eine Silhouette von Wolkenkratzern. Könnte New York sein. Aber halt
auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Fantasie.
Eine Megametropole auf jeden Fall. Ja. Und du schaust da so, ja, fast sehnsüchtig darunter. Was ist das für ein Blick und was ist das für eine Stadt und überhaupt?
Der Blick ist selber sehnsüchtig. Noch mal gucken.
Nee, du schaust auf jeden Fall runter und.
Na, für mich, also es ist ja so, die Künstlerin, die das gemacht hat, das ist die Cindy Schmidt aus Greifswald. Sphinx Graphics heißt sie, glaube ich, ne? Sphinx Graphics. Die, der haben wir eigentlich relativ freie Hand gelassen. Also wir haben ihr die Songs gegeben vorher, wir haben gesagt, mach was du willst, wir vertrauen dir, wir mögen deine Kunst und dann hat sie diese Idee gehabt und ich finde es eigentlich passend. Einerseits haben wir das Ruderboot drin und man sieht dann aber auch die äußeren Einflüsse, also von oben kippt jemand Wasser drauf. Und dadurch, dass es aber alles in einem Aquarium ist, also das sieht man jetzt auf dem Cover nicht so gut wie auf dem Plakat, zeigt es auch so ein bisschen, dass es irgendwie auch so eine Welt ist, die in sich geschlossen ist. Genau, also die Naturelemente, die äußeren Einflüsse und trotzdem ist alles in so einem, wie in so einer eigenen, bisschen komischen, surrealen Welt
auch
eingesperrt, genau. So unser eigener Kosmos vielleicht, der da abgebildet
und
ist.
Und ihr seid dann eher an dieser Außenwelt?
Nee, wir sitzen drin. Ja,
wir sind eher in dem Mikrokosmos.
Eigentlich schon, ja. Sie hat gesagt, die Jungs haben nicht mehr ins Boot mit reingepasst. Das hätte dann doof ausgesehen. Also das waren jetzt auch so ein bisschen die äußeren Umstände, die dann, kann sich vielleicht vorstellen, dass die da irgendwo rumschwimmen in den, so Perlentauchermäßig.
Jetzt sind wir auch diese die kleinen Fische.
Oder ihr seid die Fische, genau.
Genau.
Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, dass es so schön geworden ist. Also ich glaube, wir sind alle, fühlen uns da alle auf die eine oder andere Art angesprochen. So mit
musikalisch seid ihr ja eurer Linie vom ersten Album ziemlich treu geblieben. Also es ist eher weiterhin ruhig, hat noch einen melancholischen Grundton. Passt ja dann auch zu Elliot Smith. Mhm. Auch wenn du nicht so singst wie er, finde ich. Also ich finde ihn viel lethargischer.
Ja, also wir haben ja jetzt auch, das war ja jetzt auch nicht unser Anspruch, ihn zu kopieren oder so, sondern das wäre ja dann auch andere Musik geworden.
Trotzdem heißt es jetzt über den Zweitling, er sei doch ein bisschen energetischer und das läge auch an den Synthis, die jetzt drin sind, die du auch bedienst.
Ja, ich und Hendrik auch, also live machen wir das beide. Im Studio haben wir natürlich uns viel mehr Freiheiten genommen, als wir das jetzt live machen können. Also wir haben uns Synthis ausgeliehen, auch von einem Bekannten, die wir live nicht mitnehmen können. Und es ist insgesamt, haben wir auf jeden Fall mehr verschiedene Soundelemente, glaube ich, als auf dem ersten Album. Also das erste Album ist insgesamt ein bisschen transparenter und ein bisschen
minimalistischer.
Von der Soundlichkeit her zumindest, nicht von Arrangements her, aber genau. Und beim ersten Album wollten wir einfach ein bisschen mehr experimentieren, sowohl mit den Instrumentierungen als auch mit dem Stimmsound und uns da einfach alle Freiheiten nehmen. Aber vielleicht wollt ihr auch mal ein bisschen was erzählen.
Beim zweiten. Okay,
ja.
Beim zweiten.
Ja, wir hatten da einfach Lust drauf, damit ein bisschen zu experimentieren irgendwie mit Synthesizern. Sind ja auch gerade wieder stark in Mode irgendwie. Da hört man natürlich auch viele Einflüsse irgendwie. Hatten wir auf jeden Fall auch Lust drauf.
Man kann diese Flächen, man kann diese Weite erzeugen, die wir schön finden. Ne?
Ja.
Und das war beim ersten Album noch ein bisschen enger alles.
Ja, und sonst glaube, ist es. Ja.
Das ist beim zweiten Album ein bisschen besser gelungen.
Dadurch, dass Dirk auch der Einzige in der Band ist, der live zumindest ein Harmonieinstrument spielen kann, ist es dann eben, wenn man nur auf Gitarren zurückgreift, ist es im Endeffekt uns ein bisschen zu eindimensional gewesen. Also, wir sind natürlich eine Gitarrenband weiterhin Und es ist auch das wichtigste Element immer noch. Aber so hat man eben ein bisschen mehr Spielraum auch, das breiter aufzufächern, soundlich.
Und produziert wurde das ja von dem Adam Samuels?
Nee, gemixt wurde es von ihm. Produziert haben wir es selber.
Genau, das meinte ich. Gemixt. Und der hat auch mit Leuten wie Sophie Hunger zusammengearbeitet. Und also wo ich das gelesen habe, fand ich dann auch, dass eure Musik, die hat mich sehr stark an Sophie Hunger erinnert. Also es lag jetzt auch an deiner Stimme, aber auch von der, von der Stimmung.
Also
finde ich das sehr ähnlich.
Auch vom Energielevel her finde ich es ziemlich ähnlich.
Ja, das glaube ich auch von der Stimmung her. Und sie ist ja auch eine Künstlerin, die jetzt nicht immer so dem Mainstream den Mainstream-Regeln folgt, sondern sie lässt sich ja auch, gerade was so Arrangements und Instrumentierungen und so angeht, nimmt sie sich ja auch einige Freiheiten raus. Und es klingt ja auch teilweise eigentlich ziemlich jazzig, was sie so macht.
Und es ist ähnlich lebendig, würde ich auch sagen. Also wir sind zum Beispiel auch eine Band, die jetzt nicht großartig rumschnibbelt im Studio oder so, sondern wir spielen halt einen Take zusammen ein. Und der muss es dann auch so sein. Und ich glaube, ich stelle mir vor, dass bei Sophie Hunger bestimmt auch so ist. Also genau, deswegen ein bisschen lebendiger, als wenn alles so quantisiert wäre oder so zum Beispiel. Oder viel geschnitten.
Wie viel kostet denn so ein Adam Samuels? Das klingt teuer.
Wenn ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen.
Lieber
aber
nicht.
Wir können sagen, aber viel oder wenig oder...
Naja, also...
Was war der dickste Posten in der
Produktion? Ich sag mal so, wir haben 8.000 Euro haben wir ja beim Crowdfunding gesammelt. Und
davon, war das eigentlich erfolgreich? Hat das geklappt?
Ja, das war erfolgreich. Und davon war das Mixing... schon ein relativ großer Posten, aber
nicht der größte.
Nicht der größte und genau, also innerhalb dieses Rahmens war das dann. Aber ich schätze mal, dass der Adam auch natürlich, je nachdem wer da bei ihm an die Tür klopft, auch einen anderen, also unterschiedliche Preise aufrufen würde. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Deal bei Universal oder so gehabt hätten oder bei irgendeiner anderen großen Plattenfirma, dann hätte er wahrscheinlich einen höheren Preis aufgerufen, weil er ja weiß, dass dann da Geldgeber im Hintergrund sind. Also so kenne ich das auch eigentlich von allen Leuten, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben.
Auch Fotografen zum Beispiel.
Auch Fotografen oder auch das Studio, in dem wir aufgenommen haben. Das ist natürlich was anderes, wenn eine Independent Band kommt, wo alle wissen, okay, die haben keine Kohle. Und sie wollen es aber trotzdem gern machen und unterstützen. Also wir sind auch auf jeden Fall mega stolz, dass der das mit uns gemacht hat. So, weil hätte ja auch sein können, er sagt, nee, das ist... weiß ich nicht, unter meinem Niveau oder so, keine Ahnung.
Ja, oder er hätte auch gar nicht zurückschreiben können, passiert ja auch oft genug.
Genau.
Ist es dann wie so eine Art Visitenkarte, die man dann so bei sich trägt?
Also klar.
Es wird ja überall zitiert. Ja. Also was also man im Internet liest, steht dann immer dieser Name Haag und er hat dann auch XY produziert.
Im Zusammenhang gemischt. Mit uns, meinst du?
Genau, im Zusammenhang
mit euch. Ja, das bestimmt.
Immer gut, dieses Name-Dropping dann auch.
Ich weiß es nicht, ob so viele Leute das jetzt wahrnehmen. Ich meine, du hast jetzt gut recherchiert zum Beispiel und du könntest es vielleicht als Visitenkarte empfinden, aber ich glaube, jetzt so der normale Konzertgänger oder so, ob der jetzt vorher guckt.
Doch, weil ich glaube, es steht bei uns auch im Pressetext, dass er schon mit Künstlern wie Warpaint, ist auch eine bekannte Band zum Beispiel, die wir auch sehr, dieses Album The Fool, finden wir zum Beispiel klanglich auch super.
Das hat er halt auch gemacht.
Und also das war eigentlich so die Referenz, schon beim ersten Album haben wir das als Referenz angegeben, dass wir so ungefähr klingen wollen nach dem Mix. So, und dann, dass wir jetzt beim zweiten Album natürlich diesen Samuel, der das Album auch gemixt hat von Warpaint, dann auch dafür begeistern konnte, ist natürlich voll cool für uns.
Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dass wir ihm geschmacklich trauen.
Genau.
Ja, aufgrund dessen, was wir von ihm kennen.
Richtig.
Das ist das Entscheidende, dass wir künstlerisch da mit ihm, glaube ich, auf einer Wellenlänge sind.
Ja, und es war auch so, also er hat den ersten Song irgendwie geschickt und dann dachten wir schon alle so, ist schon, da gibt es eigentlich wenig zu meckern. Also es ist schon... War schon geschmacklich ziemlich nah dran an dem, was wir so wollen.
Genau.
Da gab es auch schon kompliziertere Geburten.
Ja, ihr seid jetzt gerade auf Deutschland-Tour, wenn ich es richtig gesehen habe. So knapp an der Hälfte, oder?
Ein Drittel
haben wir jetzt. Zum Glück noch ein bisschen, genau. Macht uns sehr viel Spaß.
Das ist das sechste Konzert jetzt, oder?
How is it so far?
Fünf haben wir gespielt vor 14.
Genau. Wie läuft es? Macht Spaß? Es macht Spaß.
Es läuft eigentlich wie immer. Also es sind immer noch diese Gurkenkonzerte dabei. Jetzt im Ruhrgebiet haben wir zwei absolute Gurkenkonzerte gespielt.
Gurkenkonzert heißt, es sind keine Leute.
Gurkenkonzert heißt, es sind 3 bis 10 Gurken im Publikum.
das sind Edelgurken.
Nein. Ja,
gut. Die
können ja nichts gemein. Also
das
genau.
Das stimmt nicht. Also die sind kein.
Ja, die Veranstalter waren gurkig.
Ja, beziehungsweise einfach Pech gehabt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist halt einfach, wir sind halt eine kleine Band, die jetzt nicht bekannt ist, wo, wenn die Leute lesen, oh, Pretty Mary Kay kommt in die Stadt, da muss ich jetzt hin, sondern, kenne ich nicht. Hör ich mir mal an und dann, wenn sie sich anhören, denken sie vielleicht so, weiß nicht, oder sie sagen so, ja, ganz cool, gehe ich mal hin. Ja.
Also die eine Stadt, das war zum Beispiel Oberhausen, ich weiß es jetzt, ich kann es auch nicht einschätzen, wie viele Menschen es überhaupt in Oberhausen gibt, die Interesse daran haben, zu solchen Konzerten zu gehen.
Es ist deswegen, eine Studentenstadt, damit hängt auch...
Ja, es gibt irgendwie so eine Fachhochschule oder so, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja.
Und vielleicht naturwissenschaftlich.
Also es war unser zweites Konzert auf jeden Fall in Oberhausen, ja. Und es ist beide Male jetzt nicht so doll gewesen, und dann kann man sich das zum Beispiel auch einfach für die Zukunft merken und so. Es ist immer, ja, durchwachsen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gestern und vorgestern zwei total schöne Konzerte. Heute bin ich eigentlich auch...
Und was war vor?
Aachen.
Ja. Genau, heute bin ich eigentlich auch guter Dinge, weil bisher Freiburg immer schön war. Und da muss man halt jetzt einfach, genau, man darf sich nicht so schnell unterkriegen lassen.
Aber wir sind auf jeden Fall super, finde ich, gerade, und spielen eigentlich so gut wie nie.
Ja, gut. Wird man immer besser? Gibt es Wellenbewegungen?
Tagesverfassung? Auf der Tour bisher würde ich sagen, immer besser. Ich weiß nicht, das kippt dann vielleicht. Wir haben mal 23 Konzerte am Stück gespielt bei einer Tour, und da ist es auf jeden Fall gekippt. Also da waren wir dann, da wurden wir auch erst besser, ist immer erstmal so. Und dann irgendwie ab dem 10. Konzert oder so ist man dann auch ein bisschen durch. Vor allem, wenn man immer abgespielt, wenn man dann immer irgendwie schlecht geschlafen hat und bei irgendwelchen Assis in der Wohnung pennen musste auf dem Boden, ja, dann sinkt die Moral auch irgendwann, und dann werden die Konzerte auch so komisch zur Nebensache irgendwie.
Aber das war auch extremer, weil damals haben wir wirklich die, ich glaube, 20 oder 21 Konzerte am Stück ohne... Nee,
23 am
23
Stück.
23 Konzerte Stück. Ohne Off-Day gespielt. Also wir hatten keinen Tag Pause dazwischen, und das ist jetzt dieses Mal nicht so extrem. Also wir hatten jetzt schon einen Tag Pause zwischendurch und haben dann nochmal so auf der Form, bevor das letzte Drittel kommt, haben wir noch...
Ihr habt ja auch kein Management, nehme ich an, oder? Dass das alles regelt.
Nee, das ist alles.
Aber wir haben auch kein Management, was nervt. Das ist auch gut.
Ja.
Ja, es ist ja so ein ganz wichtiger Job des Assistenten oder der Assistentin, die einem jeden Wunsch von Lippen ablässt. Man muss total eingespielt sein, ohne den Leuten auf den Sack zu gehen. Also es ist so ein ganz schwieriger und wichtiger Job bei größeren Bands.
Vor allem sollen sie integer sein. Mhm. Und muss sich auf die verlassen können und zuverlässig arbeiten und so. Ja, also das ist halt sehr schwer, da den richtigen zu finden. Und da sind wir aber nach wie vor auf der Suche.
Also wenn ihr jemanden kennt, ich meine, wir brauchen jetzt niemanden, der uns irgendwie sagt, wie wir nach Stuttgart fahren oder so. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, der uns einen Kaffee bringt oder sowas.
Der uns einen Whisky organisiert. Das ist halt alles nebensächlich. Es geht darum, die Konzerte ordentlich zu organisieren und die entsprechenden Plattformen zu bekommen und so weiter.
Kontakte.
Genau. Auch Kontakte herzustellen, so für Leute, die irgendwie, die uns interessant finden könnten so aus der Industrie. Festivals zum Beispiel auch. Also für uns ist es zum Beispiel total schwierig, an Festival-Gigs ranzukommen.
Haben wir auch noch nie. Ja, gut, ein Festival-Gigs.
Das läuft auch über Bewerbung, oder?
Ja, es gibt immer so eine offizielle Bewerbung, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es, wenn man keine, also entweder ist es so, die großen Booking-Agenturen oder Labels, die schicken natürlich erstmal ganz viel von ihren Artists dahin. Dann heißt es halt zum Beispiel, ja okay, ihr bekommt meinen Superstar-Artist als Headliner für euer Festival, aber nur, wenn ihr auch unsere kleinen Bands
Newcomers nehmt.
Genau. So, dann ist halt schon mal fast alles voll. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar lokale Bands, so Lokalmatadoren aus der Region, wo das Festival dann ist, die dann da reinkommen, und dann vielleicht noch die Cousine oder die Nichte von irgendjemandem da. So. Das ist eben total schwierig, an sowas ranzukommen, wenn man nicht irgendein Vitamin B hat. So. Also, genau. Das,
ja, die Leute nehmen einen anscheinend auch ernster, wenn man so jemanden hat. Deswegen sind wir auch auf der Suche. Ich glaube, wir könnten es auch selber hinkriegen, aber die Strukturen in der Musikindustrie sind einfach so, dass die Leute, wenn sich da jemand meldet und sagt, ich bin der Manager von AB, dann denken die Leute anders über einen.
Das das könnten wir auch selber machen. Können auch sagen,
du meinst,
ich kann auch anrufen und sagen, ich bin der Manager von Pretty Mary Kay.
Ja, vielleicht sollte man das mal versuchen.
Ja, in erster Linie geht es ja auch nicht, also genau, wir können super viel alleine machen, aber ich glaube, auf Dauer wollen wir auch gar nicht so viel selber machen, weil es natürlich ganz viel Zeit ist und auch Energie, Kapazitäten, die dann fürs Musikalische draufgehen. Also wir haben jetzt das letzte halbe Jahr so viel in erstmal die Produktion vom Album und dann in die Crowdfunding-Kampagne und dann in die Tour und alles Mögliche reingesteckt, dass wir eigentlich gar nicht dazu gekommen sind, zum Beispiel neue Songs zu schreiben. Und also ich glaube, wir sind alle Leute, die eigentlich relativ viel Output haben normalerweise, so kreativen Output. Aber wenn du so viel Schreibtischarbeit machen musst, dann wird es einfach gekillt.
Ja, das frisst Ressourcen auf jeden Fall.
Naja, klar.
Und leider ist die Kommunikation ganz oft sehr schwierig, ja. Also zwischen Veranstaltern und Bands. Und das ist halt schade, dass man nicht einfach kommunizieren kann und man kriegt eine Antwort, sondern es ist zäh, sehr zäh. Mhm. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass die, was die Zeit frisst und was auch die Kreativität mhm. irgendwie ein bisschen hemmt. Also da hoffen wir uns für die Zukunft, dass wir das irgendwie besser hinkriegen, beziehungsweise auch jemanden finden, der das besser macht.
Ja, oder sogar oder mehrere Leute. Mhm. Geht ja auch. Mhm.
Die uns einfach ein bisschen entlasten, sodass wir Musik machen können. Weil es macht uns ja Spaß. Also die Konzerte, wenn die Konzerte nicht so viel Spaß machen würden, dann würden wir es auch, glaube ich, gar nicht mehr machen. Weil es ist natürlich finanziell ein Witz. Also ein Minusgeschäft, alles von vorne bis hinten. Kann man so sagen, glaube ich. Ja, wenn man alles
mit rein in Plattenproduktion und so weiter. Zeit und so.
Ja, und auch dieser Aufwand, den wir mit dem Booking haben vorher. Und dann verdienen wir irgendwie pro Konzert 10 Euro oder sowas. Natürlich.
Das ist natürlich also, Quatsch, eigentlich. Genau. So wirtschaftlich gesehen, das ist natürlich alles Quatsch.
Genau, es geht halt um den Spaß an der Sache und dass wir das machen wollen. Deswegen machen wir es ja.
Naja, und die aber, Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann besser wird. Also man arbeitet ja auch auf irgendwas hin vielleicht.
Mhm.
Und es lohnt sich dann hoffentlich.
Ja, es geht auch um die künstlerische Aussage.
Genau,
also mir das ist schon wichtig, dass diese Musik, da bin ich sehr stark von überzeugt und dass das auch Leute in Deutschland hören können und den überhaupt uns kennen. Und sich eine Meinung bilden von uns.
Ja, klar.
Und das, naja, das ist ja nicht, das ist ja auf jeden Fall noch nicht so gegeben. Also ganz die meisten, die allermeisten kennen uns einfach nicht, haben noch nie von uns gehört.
Ja, klar.
So, und also diese Chance zumindest mal zu bekommen, sich eine Meinung von uns zu bilden.
Ja, man will es halt gern mit anderen teilen, ne? Also wir haben jetzt dieses Album gemacht und das ist für uns so. Ja, es ist wie ein Baby
wie ein
irgendwie.
Kind,
ja, man also und ihr wollt natürlich zeigen, ist es wahrscheinlich nicht so, aber es ist uns natürlich total wichtig und wir stehen da voll hinter und sind überzeugt davon, dass es cool ist und dass es gute Musik ist und man will es einfach gern teilen mit Leuten. Deswegen macht es auch mehr Spaß, vor 100 Leuten zu spielen als vor 10, weil natürlich sind die 10 Leute wahrscheinlich.
Die haben auch eine andere Energie.
Die haben es natürlich genauso verdient, Energie, so, aber es macht einfach Spaß, dass das Erlebnis sozusagen, dieses musikalische Erlebnis auch, was man dann hat, mit anderen zu teilen. Und dem Publikum macht es auch mehr Spaß. Also man merkt es auch richtig. Je mehr Leute da sind, desto mehr entsteht auch innerhalb vom Publikum so eine eigene Dynamik. So.
Den 3 Leuten in Oberhausen hat es nämlich nicht so viel Spaß gemacht. Die saßen da halt so ein bisschen betröppelt rum.
Ja, ich glaube auch, dass es für mich als Zuschauerin sehr deprimierend ist. Also ich kenne die Erfahrung auch schon gemacht.
Und die denken dann auch, die haben mich dann.
Ja.
Die Band hat mir leid getan, ich habe mich irgendwie geschämt für Freiburg, dass die das nicht zu schätzen wissen, dass so eine tolle Band, also es waren teilweise richtig auch woanders sehr bekannte Bands, die in Freiburg dann doch niemand kennt und die Leute hier auf andere Musik dann vielleicht stehen.
Mhm. So. Ja, es ist für alle blöd. Alle haben ein blödes Gefühl, wie auf der Bühne, die 3 Leute im Publikum
und der Veranstalter auch.
Man guckt dann immer so eher verschämt weg und nicht gerade in die Augen, wie es eigentlich sein sollte.
Naja, oder man macht halt das Beste draußen, baut eben mit denen eine besondere Beziehung auf.
Ja.
Ja, aber der eine aus dem Publikum, der war ja schon zum 3. Mal beim Konzert. Also das war ein richtiger Fan. Also das, was am skurrilsten war an dem Abend, war ja wirklich, dass die 3 Leute, die im Publikum waren, noch nicht mal aus Oberhausen kamen, sondern 2 sind aus Düsseldorf angereist und einer aus Wuppertal.
Die Groupies.
Also genau, so die drei Eingefleischten. Also das... Naja, aber vielleicht sollten wir darüber auch nicht so viel reden.
Ja, nee, also wir reden
was jetzt. Was sollen die Leute denken von uns?
Die rosige Zukunft und das hoffentlich ausverkaufte
Konzert. Nee, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man das also auch mal realistisch
betrachtet. Ja, man kann auch mal ehrlich sein.
Das ist ja im Jazz genauso wie jetzt bei uns. Also diese Schwierigkeiten gibt es nun mal im Live-Geschäft für unbekannte Bands und das kann man auch mal thematisieren. Ist überhaupt kein Problem, finde ich.
Ja.
Wie geht's denn dann weiter?
Mit der Tour, meinst du?
Mhm. Morgen fahren wir nach Karlsruhe. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Das war auch das letzte
Was
Mal,
als
wir
da...
Ist das? Im Café Nun.
Mhm.
Das wird das letzte Konzert im Café Nun sein. Die hören dann auf.
Ah.
Also, die hören auf, Konzerte zu machen. Ich glaube, andere Veranstaltungen machen sie noch. Und da haben wir vorletztes Jahr haben wir da gespielt. Und es war eins der schönsten Konzerte bis jetzt, so für die Band. Und da sind wir jetzt natürlich...
Haben wir hohe Erwartungen.
Da haben wir jetzt natürlich hohe Erwartungen, die auch hoffen. Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf.